Gut. ja, es ist ein bisschen ironisch, weil der Benny und ich, wir sind ja eigentlich 5 Monate weg gewesen und haben dementsprechend von dieser Epheser-Serie, also wir sind einfach nie hier gewesen. Und ich darf jetzt gleich den Abschluss machen von dieser Serie. Es ist so ein bisschen lustig, aber ich habe mich sehr gefreut. Und ich habe mich auch sehr über das Thema gefreut, weil ich wie das Thema auch sehr auf meinem Herz habe. Und mit dementsprechend einfach freue ich auch die Gedanken, die ich über das Thema habe, mit euch dürfen zu teilen. Jetzt. Super, es ist schon mal da. Ich habe noch mal ganz einen kurzen Überblick über eine Epheser-Serie, wo wir eben in den letzten Monaten dran waren. Wirklich ganz kurz. Wenn ihr den Brief noch nicht gelesen habt, in der letzten Zeit, empfehle ich euch, den selber noch zu lesen. Er ist wirklich sehr beeindruckend, sehr reichhaltig und man kann ihn auch mehr als einmal lesen. Oder man muss ihn fast mehr als einmal lesen. Kapitel 1 bis 3 geht es eigentlich fest darum, dass wir auserwählt sind in ihm. Dass wir schon vor der Grundlegung der Welt von Jesus sind auserwählt worden. Als seine Gemeinde, dass wir dass Jesus in uns lebt, ganz grob gesagt. Dann von Kapitel 4 bis 6 kommt so der praktische Teil, wo der Paulus eigentlich sagt, wie wir mit dieser neuen Identität leben sollen. Miteinander, in der Ehe, in der Gemeinde, wie wir miteinander umgehen sollen. Ich habe mich beschäftigt mit dem Epheserbrief, habe die Predigten gehört und habe mich dazu entschieden, 3 Punkte nochmal so ein bisschen hervorzuheben, die mich sehr beeindruckt haben und die mich auch jetzt in der kommenden Zeit weiterhin noch werden begleiten. Und ganz am Anfang von der Serie hat der Friedel Predigt. Und dort ist es in diesem ersten Kapitel, weist der Paulus auf Jesus her. Er weist auf Jesus her, weg von uns. Weg von unserer Sündhaftigkeit. Das hat mich sehr fasziniert. Ich habe mich dann selber gefragt, wie viel Mal schaue ich auf mich, wie viel Mal schaue ich auf meine Probleme, auf das, was ich noch nicht so gut mache, was ich besser machen könnte, auf meine Schwierigkeiten. Und Jesus sagt eigentlich, hey, richte deinen Blick auf mich. Ich habe alles für dich gedreht. Ich habe dich mit Gott versöhnt. Und wenn ich das immer wieder begreife, dann verändert das mein Leben, meine Haltung, mein Sein. Und der Roger hat in einer Predigt auch davon geredet, dass wir uns unserer Niedrigkeit bewusst sein sollen. Er hat auch gesagt, dass es nicht darum geht, dass wir mit gesenktem Haupt durch die Strasse laufen, aber dass wir uns bewusst sein, hey, Jesus ist grösser, er ist so gut. Und ich habe dann auch gemerkt, es trennt mich von Gott, wenn ich auf mich selber schaue, wenn ich auf meine Sünden schaue. Und es hält mich schlussendlich davon ab, in seiner Berufung zu laufen. Und das möchte Gott nicht. Er hat für jeden von uns eine Berufung und er möchte, dass wir in dieser innen laufen. Und darum finde ich es auch so cool von der Alicia, ja, dass sie jetzt ein halbes Jahr einfach Zeit nimmt. Und ich bin mir so sicher, dass Gott in dieser Zeit wird zu ihr reden und ihr wird eine Berufung aufs Herz legen, weil sie sich einfach schon einmal ein halbes Jahr für ihn Zeit nimmt und ein halbes Jahr von ihrem Leben Gott ganz, ganz gibt. Und ich bin mir sicher, dass Gott so viel vorbereitet hat und das auch wird belohnen. Ich habe das selber in meinem Leben auch erlebt. Der zweite Punkt, der mich bewegt hat, ist, dass Christus alle Nationen hat zusammengeführt. Ohne Hauptaussage von diesem Brief. Dass wir eins werden können durch Christus. Der Friedel hat es auch sehr schön gesagt. Das war mega lang gar nicht möglich. All die Verheißungen waren nur für Gottes Volk. Und durch das, dass Jesus ans Kreuz ist, sind wir eingepfropft worden in diesem Ölbaum. Ölbaum, ja. Und können jetzt Teil sein von all diesen Verheißungen. Und er hat auch gesagt, der Friedel, Jesus ist kein Allversöhner, aber ein Wegbereiter. Das habe ich auch sehr stark gefunden. Durch Jesus ist einfach der Weg zu Gott frei geworden. Und jeder von uns kann selber entscheiden, ob man diesen Weg auch gehen will, mit Jesus und mit Gott. Und dann der letzte Teil ist das Gebet von Paulus. Der Benny und ich hatten den Trauvers 3,17. Es ist nicht so, Epheser 3,17, es ist nicht so typisch für einen Trauvers. Aber wenn ich das Gebetlesen von Paulus, das hat so eine Tiefe. Und das bewegt mich einfach jedes Mal. Und man merkt so die Sehnsucht, die aus dem Gebet herausredet. Die Beziehung, die Paulus hat zu seinem Vater. Und es steht ganz am Anfang, hat Paulus gesagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Und schon das, das finde ich so schön. Es zeigt einfach auch so die Stellung, oder? Hey Gott, du bist über mir und ich komme vor dir und ich bete zu dir, ich suche dich. Und er bittet den Vater darum, dass alle Gläubigen die Liebe von Gott in ihrer Tiefe, Länge, Breite gemeinsam erkennen. Und sie immer mehr erfüllt werden von dieser Liebe von Gott. Und wenn ich das lese, dann habe ich so wie ein inneres Bild von mir, von einer Gemeinde, die lebt, die voller Freude ist, voller Ergriffenheit, voller Demut und auch Ehrfurcht. Und all das nimmt Überhand, weil der Geist Gottes die Herrlichkeit von Gott offenbart. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir das für unsere Lobpreiszeiten, für unsere Predigten, für unsere Gebetszeiten, dass wir einfach neu erfüllt werden von dem Geist von Gott. Weil es ist einfach, wenn das nicht ist, also ich merke es in meinem Leben, dann ist es einfach ein Krampf. Wenn ich es allein mache, das funktioniert einfach nicht. Ich lese euch noch schnell den Epheser 3, 16 bis 19 vor. Dort steht, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Und jetzt fahren wir noch weiter mit dem heutigen Predigttext, den ich bekommen habe. Den lese ich euch auch noch vor. Der steht im Epheser 6, 18 bis 20. Dort steht, von Gebet und Fürbitte lasst nicht ab. Betet alle Zeit im Geist und dazu seid wach. Seid beharrlich in der Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, dass mir, wenn ich den Mund auftue, das rechte Wort gegeben werde, um in aller Freiheit das Geheimnis des Evangeliums kundzutun. Ihm diene ich als Gesandter in Fesseln, damit ich in ihm den Mut und die Freiheit gewinne, das Wort zu verkündigen, wie es meinem Auftrag entspricht. Das schreibt der Paulus in der Gefangenschaft. Diese Verse die folgen auf die Waffenrüstung. Der Roger Rechsteiner hat letzte Woche über die Waffenrüstung predigt. Und er hat auch die Wichtigkeit des Gebets innerhalb des geistlichen Kampfes, der hier die Rede ist, erwähnt. Und ich glaube, dass wenn wir nahe sind mit Gott, unserem Vater, eben auch im Gebet, mit ihm Zeit verbringen, dann erleben wir den geistlichen Kampf. Oder ich erlebe es so in meinem Leben, dass wenn ich viel Zeit mit Gott verbringe, dann bekomme ich seine Gedanken. Wenn ich sein Wort lese, dann bekomme ich seine Gedanken, weil das Wort Gottes ist von ihm inspiriert. Das redet zu uns. Und so kommen wir in den geistlichen Kampf hinein, bekommen Anliegen, wo ich weiss, hey, für diese Person muss ich beten und ich muss einstehen. Und es heisst, wir kämpfen nicht gegen Menschen von Fleisch und Blut, sondern es ist ein übernatürlicher Kampf. Und da müssen wir einstehen und beten. Und ich habe mich dann auch gefragt, ja, was bedeutet, betet alle Zeit im Geist und seid wach? Heisst das, wir müssen von morgen bis am Abend beten? Ich glaube, das ist schwierig. Was wir aber können, glaube ich, ist in einem ständigen Gottesbewusstsein zu leben. Gott ganz natürlich in alle unsere Lebensbereiche einbeziehen. Das heisst, für mein Leben, wenn ich zum Beispiel etwas Schönes sehe, dass ich Gott lobe für seine Schönheit von der Schöpfung, oder wenn ich in einer schwierigen Situation bin, dass ich Gott frage, hey, was würdest du jetzt machen? Und ich bin mir sicher, dass ich dann aus seiner Herrlichkeit heraus reagieren kann, aus dem, was er mir sagt. Aber das gelingt mir nur, wenn ich auch meine ganz persönliche Zeit mit ihm habe. Und Gebet ist für mich einfach auch Beziehungspflege. Also das bedeutet eigentlich nichts anderes. Es ist nicht nur, dass ich rede und er still ist, sondern ich bin auch ganz bewusst einfach mal ruhig und sage, Jesus, was willst du mir jetzt gerade sagen? Und jemand, der ein Vorbild ist für mich in dem, im Gebetsleben auch, ist der Daniel. Ich habe mich in den letzten Wochen fest mit ihm beschäftigt. Und er hat das ständige Gottesbewusstsein. Ich denke, viele von euch kennen den Daniel. Die Geschichte mit der Löwengrube, wo er ist, verschleppt worden von nach Babylon. Und er ist einfach ein Mann, der Gott ist treu geblieben in allen Schwierigkeiten. Und Gott hat ihm auch immer wieder die richtigen Worte gegeben, wie wir lesen. Ich muss noch mal eins zurück. Hier steht auch, dass sich der Paulus wünscht, dass ihm die richtigen Worte gegeben werden, um in aller Freiheit das Geheimnis vom Evangelium kundzutun. Und der Daniel, der war dafür bekannt, dass er Visionen und Träume deutet. Und er war sich so bewusst, dass er abhängig ist von Gott. Er konnte nicht aus sich heraus die Träume deuten. Er musste Gottes Gedanken bekommen. Und das hat er auch. Und er hat die rechten Worte bekommen. Der Daniel war bekannt für den Traumdeuter, für dass er einen Traum deutet, Visionen deutet. Aber er war eben auch ein Mann vom Gebet. Und im Kapitel 2 von Daniel, wenn ihr mal Zeit habt, dann leset es durch, oder auch wenn ihr keine Zeit habt. und dort ist eben so die Traumdeutung ist dort zentral im Kapitel 2, wo der Daniel vor Gott kommt und sagt, hey, schenk du mir Offenbarung. Ich muss den Traum von Nebukadnezar können deuten. Und Gott schenkt ihm die Deutung. Und der Daniel tut darauf folgend Gott loben für das, was er ihm gesagt hat. Dann im Kapitel 9 lesen wir, da ist der Daniel schon ziemlich alt, dass sich der Daniel auch demütigen vor Gott. Er sagt, es tut mir leid, es ist nicht gut gelaufen. Und ich glaube, das gehört auch zum Gebet, dass wir vor Gott kommen und auch sagen, hey, wenn etwas nicht gut ist gegangen, dass wir uns entschuldigen, dass Gott uns wieder reinwischt, dass wir in dieser Vergebung innen können leben. Und dann im Gebet, im Kapitel 6, lesen wir von einem Gebet, wo aber nicht beschrieben wird, was der Daniel betet, sondern wie das der Daniel betet. Und das finde ich auch sehr interessant, um das mal so ein bisschen studieren. Um noch kurz beim Kapitel 6 so den Hintergrund zu beschreiben, dort ist es so, dass ein Befehl vom König Darius ist ergangen, dass man für eine bestimmte Zeit nur von ihm hat dürfen Sachen bitten. Das heisst, man hat keine anderen Götter dürfen anbeten. Und alles, was dem nicht folgt, landet in der Löwengrube. Also, genau, das ist so der Kontext. Und dann steht in Daniel 6,11, Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Der erste Punkt, der mich beim Daniel durch seine ganze Geschichte beeindruckt, jetzt nicht nur an dieser Stelle, ist sein Vertrauen und seine Ruhe. Und der Daniel hat gewusst, dass ein Gesetz erlassen wurde. Er hat gewusst, dass seine Aktion vom Gebet nicht ungesehen bleiben wird. Ich glaube, er hat es schon im Voraus geahnt. Aber es war ihm einfach egal. Er hat dreimal pro Tag betet weiterhin. Er hat seine Routine beigelassen und ist Gott treu geblieben. Und in meinem eigenen Leben weiss ich auch, dass es, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Stress kommt, dann tut man sehr schnell das Gebet oder die Zeit mit Gott vielleicht rausstreichen, obwohl es gerade besonders wichtig wäre. Und ich glaube, auch der Friedl hat in der Predigt erwähnt, dass dort, wo wir hinschauen, dort fahren wir her. Und so ist es auch mit unseren Problemen. Ich glaube, wenn wir auf unsere Probleme schauen, dann wird es definitiv nicht besser. Dann werden Probleme grösser und unüberwindbar. Wenn wir unsere Probleme auf Gott schauen, dann werden die Probleme plötzlich klein. Sie verschwinden vielleicht nicht sofort, aber sie werden klein und wir wissen, mit Gott können wir sie überwinden. Denn der zweite Punkt ist, er hat Fenster offen gehabt nach Jerusalem. Das zeigt, dass der Daniel die Schriften hat kennt, sehr gut. Und der König Salomo sagt in Könige 8, dass die Kinder von Israel zu dem Land sollen beten, wo Gott den Israeliten hat versprochen. Zu dieser Zeit hat es kein Tempel mehr gegeben. Da ist in Trümmer gelegen. Aber der Daniel hat weiterhin betet im Glauben, dass Gott seine Zusagen wird erfüllen und der Tempel wieder wird aufbauen. Und auch hier kann man das wieder so gut auf das eigene Leben übertragen. Beten wir in der Erwartung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt? Oder beten wir irgendwie aus einem Pflichtgefühl heraus, weil man das als guter Christ halt so macht? Und wenn ich mit Leuten im Gebet bin und die Leute so einen Glauben haben, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, es gibt einfach so Leute, da kommt einfach so eine Power daher. Und die beten auch die Verheißungen von der Bibel, beten die. Und man merkt einfach, hey, die glauben das. Die beten Psalmwort, beten, die beten Sachen, die Gott uns verheißen und versprochen hat, die laut aussprechen. Und das macht einfach etwas. Und das macht auch etwas in der geistlichen Welt. Da passiert etwas. Vielleicht sehen wir es nicht immer gerade, aber hier eben, es ist beschrieben im Epheser, es ist ein geistlicher Kampf. Und das müssen wir uns irgendwie einfach bewusst sein. Es gibt nicht nur das, was wir hier sehen. Es gibt eine geistliche Welt und dort kämpfen sie. Und Gott hat uns berufen, dass wir dort reinbeten, in Situationen hinein. Dann der letzte Punkt ist, dass der Daniel hat auf seine Knie gebetet. Und das ist nicht ein Gesetz oder so, aber es ist ganz sicher biblisch. Im Epheser lesen wir ja, der Paulus ist vor seinem Vater auf die Knie gegangen. Das ist für mich so ein Zeichen von Anbetung mit dem ganzen Körper. Einfach Gott ehren mit allem, was wir haben, mit Körper, Geist und Seele. Und eben so ein Zeichen von, hey Gott, du bist grösser und ich kann es nicht. Mach du Wunder, du, was du versprochen hast. Jetzt würde ich schon den Daniel führen bitten. Also ja, das ist ein bisschen verwirrend. Der Daniel Sutter, unser Gebetsleiter. Und ich werde noch mal ganz kurz noch eine Geschichte erzählen, warum wir jetzt das hier zusammen machen. Ich habe am Mittwochabend Zeit mit Gott gehabt, habe ich gebetet und die Bibel gelesen und habe den Eindruck bekommen von Gott, dass ich ins Gebet gehen soll, am Donnerstagmorgen. Und dann habe ich Daniel geschrieben und er hat geschrieben, ja sicher, komm noch mal so. Und das Erste, was mega ermutigend war für mich, war, dass ich gesegnet wurde. Ich hatte dann so wie eine Last auf mir, wo ich gar nicht gemerkt habe, dass mich das gefangen nimmt irgendwie. Das gibt's manchmal, wir sind das uns manchmal gar nicht bewusst. Und sie haben mich gesegnet und die Last ist wie abgefallen. Und ich konnte eine neue Freiheit reinkommen in diesem Bereich. Und das Zweite war noch, dass wir irgendwie miteinander ins Gespräch kamen und ich gemerkt habe, Daniel Sutter möchte gerne wieder mal über das Gebet reden, auch in der Gemeinde. Er ist ohne Mann vom Gebet. Und ich habe gesagt, hey, schau, in zwei Monaten habe ich eine Predigt zum Thema Gebet, das passt doch gut. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen und darum sind wir jetzt hier zusammen auf der Bühne. Und ich freue mich sehr, was er uns noch zum gemeinschaftlichen Gebet in der Gemeinde möchte weitergeben.
Danke, Selina. Ich glaube, du kannst deine Unterlagen gerade mitnehmen, dass ich nicht die gleiche Predigt noch mal habe. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du deinen Namen in der Predigt hörst. denkst du, ui, predigt der jetzt über mich? Und vorher bin ich schon gerade ein bisschen zusammengezuckt, Selina, was du gesagt hast, und da der Daniel. Da habe ich mich schon gerade angesprochen gefühlt. Ja, ich möchte euch heute Morgen so richtig lustig machen fürs gemeinsame Gebet. Ich weiss ja nicht, ich bin früher, vor Jahren, absolut nicht der Better gewesen, wenn man dem so sagen kann. Es war nicht meine Leidenschaft gewesen. Ich habe das Gefühl, auch nicht meine Berufung, obwohl es, ich weiss ja nicht, ob es sie überhaupt gibt. Aber da ist etwas passiert in meinem Leben, wo mich einfach gepackt hat. Und ich kann anfangen zu entdecken, was das heisst, miteinander beten. Es hat auch im Persönlichen angefangen, aber ich habe vor allem entdeckt, das hat angefangen dahin, vor allem, wo wir die erste Gebetswoche hatten, im Fasten und Beten. Da hat Gott in mir angefangen, eine Leidenschaft zu wecken fürs Gebet. Gebet ist in der Kirche, ich drücke es jetzt mal so aus, wie das Öl in einem Getriebe. Darum fordert Paulus am Ende des Epheserbriefs, wie wir schon gehört haben, uns leidenschaftlich auf, weil er genau um das Öl vom Gebet weiss. Ich lese den Vers 18 nochmal, wo Selina schon zitiert hat. Betet zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Betet auch für mich, dass Gott mir die rechten Worte in den Mund legt und ich das Geheimnis der guten Nachricht freimütig bekannt machen kann. Nur wenn das Öl, das Gebetsöl, unsere Dienste in der Gemeinde wirklich durchdringen kann und durchdringt, können wir wirklich unseren Auftrag so richtig einfach ausführen, wo wir haben, an diesem Ort, in dieser Stadt, in dieser Gemeinde. Ich weiss nicht, was für Träume das du noch hast in deinem Leben. Was für Ziel? Ich sage dir einfach eins. Das Größte, was du und ich, und da bin ich voll überzogen, was du und ich auf dieser Welt noch erleben könnten, wäre eine gewaltige Erweckung. Eine Manifestation von seiner Gnade, von seiner Liebe. Hast du noch den Traum? Hast du das Gebet noch in dir drin? Treibt dich das an? Bist du noch einer, der erwartet? Oder bist du einer von denen, der nur noch wartet? Ich sage es nochmal. Bist du ein erwartender Jünger von Jesus oder einer, der einfach noch aufs Ende wartet? Das ist der grosse Unterschied. Ein bekannter Evangelist hat einmal geschrieben, das, was am häufigsten vor einer echten Erweckung zu beobachten ist, ist eine radikal verstärkte Bewegung der Fürbitte, motiviert durch eine tiefe Erwartung der Erweckung, die aus prophetischen Worten entsteht. Willst du persönlich neues Feuer vom Heiligen Geist erleben? Willst du das? Yes? Ist noch nicht so überzeugend. Willst du das wirklich? Ein guter Tipp von mir. Fang an, in dein Gebetsleben zu investieren. Bet um Erweckung. Du selber. In deiner Familie. In deiner Nachbarschaft. In deiner Schule. In deiner Kirche, hier an dem Ort, wo du bist. Die Gebete können in einer Kleingruppe sein, die können aber auch in regionalen Gebetstreffen sein. Aber vor allem möchte ich dich ganz fest motivieren, an unseren Gebetstreffen, die wir hier in der Gemeinde haben, teilzunehmen. Ich glaube, da liegt einfach nochmal ein besonderer Segen drauf, wenn du da einfach mitdrehst, mitkämpfst. Ich will dich von Herzen ermutigen dazu. Der Unterschied zum persönlichen Gebet, das Selina ein bisschen beleuchtet hat, ist das Schwergewicht auf dem persönlichen Gebet ist wirklich die Beziehung zu dir und Jesus. Im gemeinsamen Gebet kommen zwei ganz wichtige Bestandteile im Bau vom Reich Gottes dazu, nämlich Gemeinschaft miteinander und Einheit gewirkt durch den Heiligen Geist. Das erlebst du nicht, wenn du allein bist. Dann bist du allein. In Matthäus 18,19 sagt Jesus selber: Weiter sage ich euch, wo zwei unter euch eins werden auf Erden, warum es ist, dass sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Oder wo der Petrus und Johannes vom Verhör zurückgekommen sind zu ihrer Gemeinde, lesen wir im Apostelgeschichte 4,24, ist eine meiner liebsten Geschichten in der Bibel übrigens, wo die Gemeinde inbrünstig gebetet hat, nachher, als er zurückgekommen ist. Da lesen wir: Darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Herr, du hast Himmel und Erde und Meer geschaffen und alles, was lebt. Und dann fährt er noch weiter im Gebet oder die ganze Gemeinde. Und dann gipfelt das in etwas Wunderbarem. Im Vers 31 steht: Als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Halleluja! Wollen wir das auch? Möchtest du das auch noch mal erleben? Ich möchte es von Herzen gern erleben. Von Herzen gern. Also zwei wichtige Merkmale vom gemeinschaftlichen Gebet sind, wie es so schön heisst, die Gemeinschaft. Das heisst, du bist nicht mehr allein mit all deinen Sorgen und Freuden. Wir tragen miteinander. Wir tragen einander. Das ist auch ein Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Tragen einander. Und das spüren wir ganz stark, wenn wir Gemeinschaft im Gebet haben miteinander. Zweitens, die Einmütigkeit, die Einheit. Wir haben das gleiche Ziel vor Augen. Wir ziehen am gleichen Strick miteinander. Und das spüre ich so stark immer wieder, wenn wir zusammenstehen und beten. Ob es in einem kleinen Gröppli, in einem grösseren ist. Es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. Ich glaube, fast niemals geht die Beziehung so in die Tiefe, wie wenn wir zusammenstehen und für ein Anliegen einstehen und beten und uns eins machen. Als wir vor etwa 3 Jahren in der Gemeindeleitung, Friedel, musst du mich korrigieren, oder sind es schon 4? Ich weiss es auch nicht. Ich sage jetzt mal 3 Jahre, uns entschieden haben, uns jede Woche zum Gebet zu treffen. Oft am Morgen zum Leidwesen von unserem Pastor. Vielleicht auch von anderen. Jetzt tut es dann wieder ändern auf der Abend. Und wir haben noch nicht gewusst, auf was wir da einlösen. Aber wir haben gewusst, tief hinein gewusst, das ist das Erste nach unserer GL-Ausbildung, die wir gemacht haben, Gemeindeentwicklung-Ausbildung, wo wir gesagt haben, lasst uns zusammenstehen und jede Woche beten. Für die Gemeinde, für unsere Arbeit. Heute kann ich von mir aus ganz persönlich sagen, dass es sich mehr als gelohnt hat. Die GL-Gemeinschaft hat eine neue geistliche Tiefe bekommen. Und was ich auch ganz persönlich kann sagen, ihr lieben Leute von der GL, die da sind, ich habe euch lieben gelernt in dieser Zeit. Ich habe euch als Freunde kennengelernt und nicht nur als Organisationskomitee. Und ich glaube, das ist das, was stattfinden kann, wenn wir zusammenstehen im Gebet. Wir werden Verbündete, wir werden Freunde. Es gibt eine Tiefe drin. Ich will euch wirklich lustig machen. Nicht unbedingt in die GL zu kommen, aber ins Gebet zu kommen. Also es macht richtig Lust auf mehr von dem gemeinsamen Miteinander zusammenstehen. Und da dürfen noch ein Haufen solche Gruppen entstehen. Der Yonki Cho, ich weiss nicht, ob ihr ihn kennt, das ist einer der grössten Evangelisten und Prediger und Gemeindegründer von Südkorea. Er hat sage und schreibe eine Gemeinde, er ist leider vor 2 Jahren gestorben, er hat eine Gemeinde von 750'000 Mitgliedern. Stellt euch das vor. Er hat einen Haufen gesagt in seinem Leben, aber er hat ein paar coole Statements über das Gebet gesagt. Das eine ist, es ist nie zu spät, ein Gebetsleben anzufangen. Du kannst heute Morgen sagen, yes, da muss sich etwas ändern. Ich will dich jetzt schon ermutigen, mach das. Du investierst in etwas ganz, ganz Wichtiges in deinem Leben. Das Zweite, das ist jetzt wirklich Yonki Cho live, oder? Sie könnten die kraftvolle Predigt aus unserer Gemeinde entfernen. Sie würde trotzdem weitergehen. Sie könnten die Verwaltung der Seelsorge durch das Zellgruppensystem abschaffen und die Gemeinde würde trotzdem weitermachen. Aber wenn Sie das Gebetsleben unserer Kirche entfernen würden, würde sie zusammenbrechen. Das ist eine sehr radikale Aussage von einem Mann, der ich glaube, ich weiss, was das Gebet bewirkt. Die erste Gemeinde um den Petrus, den Yonki Cho mit seiner Kirche und viele andere haben begriffen, was für ein Gewinn für die Gemeinde Jesu das Gebet ist. In den heutigen Herausforderungen, die wir haben, gemeinsam zusammenzustehen, zusammen zu knündeln, für eine verlorene Welt zu ringen, und miteinander den Sieg von Jesus zu rühmen. Sieh mir, bist du bereit, in die Gebetsarmee hineinzustehen, dich berufen zu lassen? Das Coole und das Ermutigende an dieser Geschichte ist, wenn du in dieser Armee, in dieser Gruppe, in dieser Kampftruppe bist, ich sage es jetzt mal wirklich radikal, du bist immer auf der Seite vom Sieger. Halleluja. Du bist immer auf der Seite vom Sieger. Und das ist so cool. Wir sind nicht auf der Verliererseite. Wir dürfen miteinander Sieg erringen mit Jesus Christus. Und das ist so genial. Ich möchte meinen Teil schliessen mit dem Vers aus dem Psalm 32, Vers 6. Darum sollen alle, die treu zu dir sind, Herr, zu dir beten. Wer dich anruft, solange noch Zeit ist, bleibt verschont von den Wogen des Unheils. Amen. Ich will jetzt an dieser Stelle 2 Leute auf die Bühne bitten. Ich bitte dich, Tabea, komm doch mal führen. Und auch der Beat Schmid. Come on. Gebt ihnen mal einen Applaus. Das sind 2 Leute, die ich erlebe in den Gebeten, die wir in der Gemeinde haben. Und darum war es mir ein Anliegen, einfach 2 Leute ganz kurz zu Wort zu lassen, wie sie das erleben, was es für sie bedeutet. Tabea. Wieso investierst du Zeit ins Gebet da in dieser Gemeinde?
Also ich bin immer so ermutigend, immer wenn man am Abend zusammenkommt und man merkt, wie viele Leute da sind und für die Gemeinde beten, dass du nicht alleine zu Hause bist, wo betet für die Welt und auch wo alles um uns passiert, sondern dass du wie merkst, wow, wir sind zusammen am Kämpfen, wir sind zusammen unterwegs. Und das ist mega ermutigend und das tut jedes Mal mein Herz auch immer mehr erfüllen und auch merken, wie fest der Heilige Geist durch andere Leute durchredet und ja, einfach wirkt.
Hat es dir selber auch etwas gebracht oder wie siehst du das?
Also definitiv. Ich merke immer wieder, dass ich nervös werde oder so, dass der Teufel etwas probiert auszuwirken bei mir, dass ich am Abend nicht komme, dass ich müde werde oder so. Und ich merke immer so, nein, ich ziehe es durch, ich komme, auch wenn ich nicht mag. Und merke jedes Mal, dass ich so erfüllt gehe und so nochmal mehr motiviert fürs Gebet. Und auch einfach merke, wow, es gibt ja, andere Menschen beten auch, ich will das auch, ich will auch so können beten wie die Leute, die ja, schon mehr Erfahrung damit haben. Ja.
Hey, vielen Dank, Tabea. Ich komme zum Beat. Beat, du hast in den letzten 2 Jahren, wir kennen uns eigentlich auch sehr gut oder haben uns kennengelernt durch die Gebetsgruppe, die wir haben am Donnerstagmorgen. Ich habe den Beat erlebt, wie er sich in diesen 2 Jahren wirklich einfach verändert hat. Auf so eine coole, positive Art. Einfach geistlich gewachsen. Und ja, Beat, wie erlebst du das so?
Ja, ich bin ja von naturell her bin ich nicht einer, der jetzt gerne so in einer Gruppe ist, mit vielen Leuten. Ich habe zum Beispiel einfach ein bisschen Mühe mit Verstehen, rein von den Ohren her. Und dann, wenn die Leute so vor sich hin beten, verstehe ich es schlichtweg nicht. Das ist ein bisschen schwierig und ich bin auch eher ein schüchterner und zurückhaltender Menschtyp und auch ein bisschen ängstlich und ich tue mich oft auch vergleichen mit anderen. Vielleicht geht es euch auch so. Aber es ist ein Punkt gekommen in meinem Leben vor ein paar Jahren, wo ich mich entschieden habe, ich lasse mich nicht abhalten. Weder vom Gehör, wo wahrscheinlich nicht besser wird, dank Hörgerät kann man es überbrücken. Und auch nicht von irgendwelchen anderen Hemmnissen wollte ich mich nicht abhalten, zusammen mit anderen Geschwistern zu beten und Gott zu suchen. Weil ich habe sehr viel dürfen erleben durch das gemeinsame Gebet. Man wird ermutigt, wenn man andere gehört beten. Man wird man wächst zusammen zu einer Einheit. Man hat Teil an Gebetserhörungen. Ich mag mich erinnern, wir haben gebetet für den Simon, wo er durch einen gemeinen Strafbefehl hat müssen in die Untersuchungshaft. Haben wir gebetet wie die Weltmeister. Und nicht lange ist es gegangen, steht er am Donnerstagmorgen vor uns, leibhaftig, in unserer Gebetsgruppe, ist er entlassen worden. Das ist ganz tolle Gebetserhörung war. Und es ist einfach so, man engagiert sich intensiver, wenn man mit anderen zusammen betet. Man engagiert sich in dem Gebetskampf, zu dem wir eigentlich ja berufen sind. Man trägt Gebetsanliegen mit und man wird auch selber einfach empathischer mit Anliegen, die Menschen haben. Man sieht, was Leute für Not haben und wird selber auch berührt und fängt an, auch für Sachen und Menschen zu beten, wo man sonst gar keinen Bezug hat. Also ich will mich einfach nicht mehr abhalten lassen, auch nicht von schlechter Laune oder es passt mir jetzt nicht, sondern ich will wirklich treu bleiben und mit anderen zusammen regelmäßig beten. Denn ich brauche das. Und ich darf auch ein Segen sein für andere.
Danke vielmal. Beat, du hast gerade etwas gesagt, was mir so wichtig ist. Und ich will, dass ihr das heute Morgen begreift. Du kommst in ein Gebetsmeeting, weil du ein Segen bist für die ganze Gemeinschaft. Du wirst andere ermutigen. Die anderen werden durch dich ermutigt, weil du kommst. Und du selber darfst am Schluss sogar wieder gesegnet heimgehen. Also, es ist so wichtig, dass du weißt, dass du eine Ermutigung bist, wenn du dabei bist. Oder wenn du in deiner Gruppe auch Initiativen ergreifst und sagst, hey, komm, lasst uns beten. Seid richtig gesegnet.
Wir haben jetzt noch eine Zeit vom Lobpreis und ich möchte euch ermutigen, betet jetzt füreinander, auch so wie ihr hockt, segnet einander. Der Beat hat vorher gesagt, ihn hat abgehalten, dass er nicht so gut gehört, dass er eher ein scheuer Mensch ist. Und vielleicht ist dir etwas in den Sinn gekommen, das dich auch vom Gebet abhält. Vielleicht bist du einfach immer zu müde, vielleicht fehlt dir die Motivation, ich weiss nicht, was es ist. Und vielleicht stehst du auch schon voll in diesem Gebetsleben, was auch mega cool ist. Aber du einander freisetzen. Und ich glaube, Segnen hat so viel Macht. Du einander Segnen für euer Gebetsleben. Der Salo und die Band werden uns jetzt in den Lobpreis einführen. Es wird zuerst noch einen instrumentalen Teil geben, wo ihr wirklich die Möglichkeit habt, einander zu segnen, gegenseitig. Oder auch zum Ministry-Team zu gehen, wo ihr dort auch für euch beten dürft, für das Gebet. Ich bete einfach auch noch zum Start von dieser Zeit. Jesus, ich danke dir, hast du uns die Waffen gegeben vom Gebet. Ich danke dir, berufst du uns für das Gebet. Und Jesus, wir wollen einfach wirklich neu in diese Aufgabe hineinstehen. Wir wollen neu in das Gebet hineinstehen und in dem Wissen, dass du deine Verheißungen wahr wirst machen. Und ich danke dir, dass du jedes Herz jetzt einfach siehst, das da ist, jeder Mensch, der da ist. Du siehst jeden, wo er steht, auch in der Beziehung zu dir. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du einfach Herzen ziehst, näher zu dir, in deine Gegenwart. Und dass wir den Wert des Gebets einfach neu entdecken dürfen, die Herrlichkeit des Gebets. Dass wir dürfen Wunder und Zeichen erleben im Gebet. Und dass wir dürfen erleben, dass wir ein Segen sind, wenn wir beten auch für andere Menschen, dass du durch uns durchredest, Herr. Und ich danke dir vielmals, dürfen wir mit dir zusammen einfach kämpfen und siegen. Ich danke dir, dürfen wir mit dir im Sieg innenstehen, Jesus. Amen.